Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wenn die Schränke überquellen, dann hat man entweder zu viele Waren oder zu wenige Schränke. Häufig ist nicht der Mangel an Schränken das Problem, sondern die Fülle an Waren, die zum Teil gar nicht oder gar nicht mehr gebraucht werden. Gleich hören Sie hier im Deutschlandfunk ein Interview mit Marlene Münsch. Sie ist Konsumforscherin und Psychologin und es geht um ein Projekt zum ressourcenleichten Leben ohne überflüssigen Ballast. Anschließend machen wir den geplanten Abbau von Lithium in Sachsen-Anhalt zum Thema. Wir informieren über nachhaltige und grüne Investmentfonds. Der Selbermacht-Tipp handelt ebenfalls vom zu viel. Wir sagen Ihnen, wie Sie Unkräuter im Garten am besten in Grenzen halten. Kleidung, die nicht mehr getragen wird, Bücher, die im Regal verstauben, Lebensmittel, die schlecht werden. Wenn Schränke und Kühlschränke überlaufen, dann hat man vielleicht mehr gekauft, als man eigentlich brauchen kann. Viele Menschen besitzen Dinge, die sie gar nicht mehr verwenden und trotzdem nicht wegwerfen. Ein Forschungsprojekt der Technischen Universität Berlin und des ConPolicy-Instituts für Verbraucherpolitik befasst sich mit einem ressourcenleichten Lebensstil und es hat einen Ratgeber dazu veröffentlicht. Darüber habe ich mit Marlene Münsch gesprochen. Sie arbeitet beim ConPolicy-Institut und ich habe sie gefragt, was ein ressourcenleichter Lebensstil eigentlich ist.
Ja, mit dem Begriff ressourcenleicht haben wir versucht, einen verständlichen Begriff zu finden, um so ein bisschen den Gegenentwurf zum Status quo zu beschreiben. Also gerade ist unser gesellschaftlicher Normalzustand ja eher ein Überfluss an Dingen. Aber das muss nicht so sein und das war auch nicht immer so. Also vor 100 Jahren hatten Menschen noch viel, viel weniger Dinge. Heute sind es über 1000, bei manchen sogar mehrere 1000 Dinge, die uns da umgeben. Und ressourcenleicht, damit meinen wir, ja, so zu leben, maßvoll zu leben, so viel zu konsumieren, dass wir eben damit nicht unsere planetaren Ressourcen überschreiten.
Die Vorteile für den Planeten liegen auf der Hand. Was sind denn die Vorteile für mich?
Ja, in unserem Forschungsprojekt waren vor allen Dingen so psychologische Vorteile sehr im Vordergrund. Und zwar haben wir festgestellt, dass viele Leute eine enorme Belastung erleben durch die Menge ihrer Güter, die sie da tagtäglich verwalten, organisieren, ordnen müssen. Und umgekehrt gibt es in der Wissenschaft ganz viele Hinweise darauf, dass wenn man mit weniger lebt, dass mit einem Gefühl der Erleichterung und mehr Klarheit auch einem größeren Wohlbefinden einhergeht. Es gibt auch noch andere Vorteile, das hängt so ein bisschen davon ab, wie man das dann auslebt. Also finanzielle Einsparungen können natürlich einhergehen, wenn ich mit weniger lebe, weniger anschaffe. Möglicherweise habe ich auch mehr Zeit dadurch, das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie der individuelle Lebensstil sonst so ausgestaltet ist.
Wenn das so viele Vorteile hat, was hält uns dann davon ab, das umzusetzen?
Man kann es eigentlich nur erklären durch so den gesellschaftlichen Normalzustand, unsere Gewohnheiten. Wir sind es einfach gewohnt, in einer Gesellschaft zu leben, in der wir ständig Konsumreizen ausgesetzt sind. Also Unternehmen stecken sehr, sehr viel Geld in Marketing. Genau, und das umgibt uns und ständig sind wir diesen Reizen ausgesetzt. Das führt dazu, dass Shoppen, Kaufen ist eine Freizeitbeschäftigung geworden. Das ist total normal, dass wir ständig rausgehen und neu kaufen. Das hat auch symbolische Funktionen, also wir signalisieren damit Status oder Erfolg, wenn wir uns zum Beispiel ein Auto leisten können. Und was jetzt in den letzten Jahren natürlich noch verschärfend dazugekommen ist, dass die Preise für viele Produkte so unfassbar günstig geworden sind, dass die Hürden, neu zu kaufen, eigentlich kaum mehr da sind. Also es gibt viele Fast-Fashion-Anbieter, Billig-Anbieter, die aus China und Co. auf den Markt strömen. Dadurch ist es natürlich noch leichter, einfach neu zu konsumieren, anstatt vielleicht ein altes Produkt nochmal aufzupolieren.
Wenn ich jetzt einen ressourcenleichten Lebensstil mir vornehme, wie komme ich denn dahin?
Ja, das ist keine leichte Aufgabe, weil wahrscheinlich stehen Sie, wie viele andere Leute, auch erstmal vor dem Zustand, dass Sie ziemlich viel angesammelt haben und vielleicht gar nicht so die Übersicht haben, was Sie alles schon haben. Also für uns hat sich herausgestellt, dass es besonders hilfreich ist, sich mal einen Überblick zu verschaffen, was man eigentlich so hat, warum man das vielleicht angeschafft hat und sich damit so ein bisschen zu beschäftigen, warum Dinge auch nicht genutzt werden. Also das ist ja das, was man vermeiden will. Käufe, die dann nur herumliegen. Und das sind ziemlich viele. Also wir haben herausgefunden, dass 30-60% der Dinge in den Haushalten von Menschen gar nicht genutzt werden. Das ist ziemlich viel. Und für uns ist das Ausmisten, also dass Dinge loswerden, eigentlich nur eine Möglichkeit, sich eben sehr intensiv damit zu beschäftigen, was man hat, vielleicht einzelne Dinge loszuwerden. Aber es ist auch ganz wichtig, Ausmisten an sich hilft jetzt nicht direkt dabei, weniger zu kaufen, sondern es ist eben dann wichtig, Hilfestellung zu etablieren, die es auch zukünftig erleichtern, Neukäufe zu vermeiden. Und das ist ja gar nicht so einfach, wie das klingt.
Sie haben auch Bürgerinnen und Bürger an dem Projekt beteiligt. Was hatten die einzubringen?
Ja, zunächst einmal haben die Bürgerinnen uns eigentlich gezeigt, wie groß dieser Problemdruck in Haushalten ist. Also tausende Menschen haben sich bei uns zu Beginn des Projekts vor 2 Jahren gemeldet und haben eine Lösung gesucht für diese Unmengen an Dingen, die ihnen über den Kopf gewachsen sind. Und im Projekt selbst hatten die Bürgerinnen dann so 2 Funktionen. Also einmal haben sie ihre eigenen Ideen dazu eingebracht, mit welchen Methoden man vielleicht ausmisten und weniger anschaffen könnte. Und vor allen Dingen haben sie uns darauf hingewiesen, dass es besonders schwierig zu sein scheint, mit den ausgemisteten Gütern dann später umzugehen. Also es geht ja nicht nur darum, die auszumisten und wegzuwerfen. Das wäre im Sinne der Nachhaltigkeit keine gute Lösung, sondern eben eine verantwortungsvolle Weiternutzung zu finden. Und das ist mit einer erheblichen Anstrengung verbunden. Und da haben die Bürgerinnen viele Ideen eingebracht und uns geholfen, zum Beispiel so einen Entscheidungsbaum zu erstellen. Den findet man auch in unserem Ratgeber, was zum Beispiel mit ausgemisteten Gegenständen getan werden kann. Oder wir haben ein Repertoire an Anlaufstellen gesammelt und bereitgestellt, wie ausgemistete Dinge weitergegeben oder entsorgt werden können. Das war so die eine Aufgabe von den Bürgerinnen. Und zweitens sind die Bürgerinnen dann wirklich im Sinne der Bürgerwissenschaft tätig geworden und haben selbst Daten gesammelt.
Wie sorge ich denn hinterher dafür, dass die Schränke nicht wieder überlaufen?
Die Interviews der Bürgerwissenschaftlerinnen haben uns ganz klar gezeigt, in den allermeisten Fällen, wenn Menschen ausmisten, fühlt sich dieser Platz, der da kurzfristig geschaffen wurde, mit neuen Anschaffungen. Und manche belohnen sich sogar direkt nach dem Ausmisten mit einer neuen Runde shoppen. Also das ist ein bisschen widersprüchlich. Aber genau, wenn jetzt tatsächlich dieser reduzierte Zustand beibehalten werden soll, dann ist es total wichtig, nicht nur auszumisten, nicht nur das als kurzfristigen Prozess zu sehen, sondern sich damit zu beschäftigen, alte Gewohnheiten, das Kaufverhalten so ein Stück weit zu entlernen und neue Gewohnheiten zu etablieren. Und da ist es eben wichtig, sich auf die eigenen Prioritäten zu besinnen. Also was ist mir eigentlich wichtig, was gibt mir denn jetzt dieses neue Kleid? Was erfüllt das für mich? Könnte ich das vielleicht auch anders befriedigen? Was auch total hilfreich war, was viele Menschen uns berichtet haben, dass es enorm hilfreich ist, sich mit anderen Leuten zusammenzutun, die auch ein Interesse daran haben, mit weniger zu leben, weniger zu kaufen. Das führt dann einfach dazu, dass diese Shopping als Freizeitbeschäftigung nicht immer die erste Wahl ist, sondern dass man über andere Möglichkeiten nachdenkt. Vielleicht kann man bestimmte Dinge voneinander leihen, vielleicht kann man Dinge weitergeben an Freundinnen und Freunde, an Nachbarinnen. Aber man muss eben erstmal ins Gespräch mit denen kommen. Und das ist heute gar nicht so leicht für viele Menschen. Und was vielleicht noch eine letzte Sache ist, die für viele Leute hilfreich war: man kann auch einfach mal bestimmte Phasen planen, in denen man ganz bewusst gar nicht konsumiert oder gar nicht Social Media benutzt und sich damit der Werbung weniger aussetzt. Das war auch für viele Leute hilfreich, um erstmal zu merken, wie oft man da diesen Reizen ausgesetzt ist und wie automatisch dann diese Kauflogik da in Gang gesetzt wird, wenn ich erstmal im Geschäft oder auf irgendeiner App bin.
Soweit Marlene Münch vom Korn Policy Institut zum ressourcenleichten Lebensstil. Wir haben heute Vormittag miteinander gesprochen. Bundeskanzler Olaf Scholz besucht heute das sächsische Oberbergamt in Freiberg. Es geht um den nachhaltigen Abbau von Lithium. Das Leichtmetall wird für Batterien gebraucht, die die Autos der Zukunft antreiben und in Strom speichern, die die Stabilität des Stromnetzes garantieren sollen. In Sachsen-Anhalt, genauer gesagt in der Altmark, wurde Lithium gefunden und ein Unternehmen dort will die Vorkommen jetzt ausbeuten. Doch der Plan ist umstritten. Niklas Ottersbach dazu.
Die Bergbaufirma Neptun möchte auf 3600 Quadratkilometern Lithium in der Altmark fördern. Es zählt zu den größten Lithiumvorkommen Deutschlands. Schon seit über 40 Jahren wird in der Altmark Erdgas gefördert. Und mit diesem Verfahren sei der Lithiumabbau vergleichbar, sagt Neptun-Sprecher Stefan Brieske. Tiefengrundwasser aus 3 bis 4 Kilometern Tiefe werde hochgepumpt, die darin enthaltenen lithiumhaltigen Salze extrahiert und das restliche Grundwasser wieder in die Tiefe geschickt. Keine offene Umweltwunde, eher ein Punktieren, so Neptun-Sprecher Stefan Brieske.
Und das ist natürlich verglichen mit offenem Tagebau oder großflächig angelegten Sohlebecken, wie wir diese Bilder vielleicht kennen, ein vergleichbar geringer Eingriff dann auch in die örtliche Natur. Und vor allen Dingen unterscheidet sich das dann auch nicht groß von den über 50 Jahren Erdgasförderung und den Maßnahmen, die wir dort bisher getroffen haben.
In diesem Prozess werden allerdings nicht nur lithiumhaltige Salze gefördert, sondern auch radioaktive Stoffe, die sich krustenartig in den Förderrohren ablagern. Das sei handelbar, sagt Neptun-Sprecher Stefan Brieske. Lithium aus der Altmark. Für diesen Plan bekommt die Firma Neptun Rückendeckung von Landeswirtschaftsminister Sven Schulze, CDU. Wer eine Energiewende mit Elektroautos forcieren möchte, der könne nicht alle unangenehmen Begleiterscheinungen ins Ausland auslagern.
Also die Wahrheit gehört auch dazu, dass wir Deutschen an mancher Stelle dann auch sehen müssen, wenn wir das eine haben wollen, dann muss man das andere entsprechend auch akzeptieren. Und da gibt es mittlerweile Techniken auch bei Lithium, die entsprechend gut sind, qualitativ geprüft sind. Ob das trotzdem umgesetzt wird, das wird mit Sicherheit auch die Zukunft zeigen. Das hängt auch davon ab, ob es sich finanziell rentiert, in Europa, in Deutschland das überhaupt zu machen.
Die Firma Neptun hofft dabei auf EU-Fördermittel. Wenn es gut läuft, könnte das Unternehmen in 4 bis 5 Jahren 25.000 Tonnen Lithiumcarbonat in der Altmark fördern, pro Jahr. Wobei Behörden und Landesregierung betonen, noch gäbe es keine Betriebsgenehmigung. Für Anfang nächsten Jahres plant das Bergbauunternehmen das erste Lithium-Pilotprojekt in Steinitz. Das liegt zwischen der Kreisstadt Salzwedel und der Giftmülldeponie Brüchau. In dem kleinen Altmarkdorf lagern über 100.000 Tonnen giftige Bohrschlämme aus 40 Jahren Erdgasförderung. Darunter hochgiftige Stoffe wie Arsen und Quecksilber, aber auch Industrieabfälle wie Bohrköpfe, die dort zu DDR-Zeiten einfach reingeworfen wurden. Es ist eine der größten Umweltsünden Deutschlands und ein ungelöstes Problem. Denn eigentlich sollte die undichte Giftgrube längst ausgekoffert, sprich ausgebaggert und abtransportiert sein, und zwar ebenfalls von der Bergbaufirma Neptun, die diese Deponie verwaltet. Umso größer ist die Skepsis, wenn dieselbe Firma in der Altmark auch noch Lithium abbauen möchte. Christfried Lenz ist einer der Köpfe der Bürgerinitiative Saubere Umwelt und Energie Altmark. Er fordert, erst müsse Neptun die Umweltsünde Brüchau bereinigen, bevor man über neue Umweltsünden sprechen könne.
Wir blicken auf so viel Enttäuschungen und mangelnde Wahrheitsliebe zurück, dass wir es schwer glauben können, dass hier nun die wunderbaren Versprechungen, die Sie machen, also mit der Lithiumförderung, das wird alles total umweltfreundlich und so weiter, dem glauben wir nicht.
Die Altlast Brüchau belastet also nicht nur das Grundwasser, sondern auch die geplante Lithiumförderung. Unternehmenssprecher Stefan Brieske sagt, man würde ja gerne die Grube auskoffern. Allerdings sei ein Drittel der Bohrschlämme so giftig, dass sich die Entsorgungsplanung in die Länge zieht.
Und es hat sich gezeigt, dass es bisher noch keinen genehmigungsfähigen Entsorgungsweg gibt. Das heißt, unter Umständen wird es sehr schwierig werden, diese Lösung umzusetzen.
Stattdessen arbeitet die Firma Neptun an einer B-Lösung, die da heißt Einkapselung. Der Giftmüll wird nicht ausgekoffert, sondern von oben und unten in Plastikfolie eingepackt. Was auch deutlich billiger wäre, 35 Millionen Euro statt rund 160 Millionen Euro. Für die Bürgerinitiative in der Altmark wäre das ein Skandal. widerspräche das doch auch dem einstimmigen Landtagsbeschluss von 2020, die Giftschlammgrube Brüchau zu beseitigen. Die oppositionelle Linke in Magdeburg fordert daher, die Lithiumförderung für Neptun nur unter der Bedingung zu erlauben, wenn das Bergbauunternehmen vorher die Giftschlammgrube in Brüchau ausgebaggert und abtransportiert hat.
Aus der Altmark berichtete Niklas Ottersbach. Geldanlagen mit der Bezeichnung nachhaltig liegen seit langem im Trend. Meist geht es um Aktienfonds. Oft werden Anlagen in Produkte wie Waffen, Atomkraftwerke und fossile Energiequellen wie Kohle, Öl und Gas ausgeschlossen und auch Kinderarbeit, Unterdrückung von Arbeiterrechten und Ähnliches. Allerdings um die Einhaltung solcher Kriterien und die Nachprüfbarkeit ist es nicht immer gut bestellt. Worauf Sie bei grünen Fonds achten sollten, das sagt Ihnen jetzt Andreas Braun.
Gutes tun und damit Rendite erzielen, das wollen immer mehr Anlegerinnen und Anleger. Sogenannte grüne Investmentfonds hatten in den vergangenen Jahren aber einen schweren Stand. Die Kursentwicklung war schlechter als die von klassischen Fonds. Diese schwächere Performance ist aber eine Momentaufnahme, meint zumindest Verena Menne vom Fachverband für nachhaltige Geldanlagen, kurz FNG.
Man muss es aber, denke ich, langfristig sehen. Und da gibt es auch wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Nachhaltigkeit keine Renditeeinbußen mit sich bringt und sogar, dass nachhaltige Fonds eventuell ein bisschen risikoresilienter sind.
Nachhaltige Fonds hatten im vergangenen Jahr weltweit mit Mittelabflüssen zu kämpfen. Im laufenden Jahr allerdings hat sich die Entwicklung wieder umgekehrt. Grüne Fonds sammeln wieder Mittel ein. In Deutschland ist die Bedeutung nachhaltiger Produkte weiter gewachsen, so Menne.
Wenn man sich in Deutschland die Gesamtsumme nachhaltiger Publikumsfonds und Spezialfonds anguckt, dann stand das Ende 2023 bei rund 900 Milliarden Euro. Und das ist ein Wachstum von 20% im Vergleich zum Jahr davor. Also sehr, sehr starkes Wachstum.
Ist auch immer grün drin, wo nachhaltig draufsteht? In den vergangenen Jahren stand die Fondsindustrie auch in Deutschland unter Druck. Der Vorwurf des Greenwashings machte die Runde. Gegen die DWS, Fondtochter der Deutschen Bank, verhängte die US-Börsenaufsicht sogar eine Millionenstrafe, weil Fonds nicht so nachhaltig waren wie angegeben. Die Gefahr des Etikettenschwindels besteht weiterhin, meint Magdalena Senn von der Nichtregierungsorganisation Finanzwende.
Aktuell, denke ich, ist Greenwashing schon noch ziemlich verbreitet und ist auch ein Problem, weil es einfach VerbraucherInnen verunsichert, die gerne grün anlegen wollen und dann ernüchtert feststellen, dass sie in Total und Shell investiert haben.
Also in große Ölkonzerne. Auf europäischer Ebene sind Fondsanlagen inzwischen nach bestimmten Kategorien unterteilt, um den Anlegerinnen und Anlegern die Entscheidung zu erleichtern. Nach einer EU-Offenlegungsverordnung gibt es zwei Arten von nachhaltigen Fonds. Produkte nach Artikel 8 investieren zum Teil in nachhaltige Anlagen. Bei Fonds nach Artikel 9 geht es ausschließlich um nachhaltige Anlagen. Auf solche dunkelgrünen Fonds setzt zum Beispiel die Umweltbank Triodos, wie Banksprecher Florian Koss erklärt.
Wenn man nach nachhaltiger Geldanlage fragt, geht es mehr als zwei Drittel der Menschen eher um das Thema, ich möchte damit explizit auch eine positive Wirkung erzielen. Also eigentlich ist es das, was unter Artikel 9 dann zusammengefasst ist, ja, wo es eben auch um positive Wirkung und den Nachweis dieser geht.
Das aktuelle Regelwerk der EU steht allerdings derzeit auf dem Prüfstand. Ab 2025 soll noch klarer werden, wie grün Fondsprodukte wirklich sind. Und Greenwashing soll dann noch mehr erschwert werden, meint Magdalena Senn von Finanzwende.
Die europäische Wertpapieraufsicht ESMA hat neue Leitlinien rausgegeben und die sind wesentlich klarer und strenger. Und wenn die spätestens im ersten Viertel des nächsten Jahres gelten müssen, dann wird sich sehr viel tun bei den Fonds, weil vieles da nicht mehr drin sein darf, was da bisher drin ist.
Bis dahin sollten sich Anlegerinnen und Anleger die Fonds genau anschauen, in die sie investieren wollen. Wer wirklich grün anlegen will, der wird auch jetzt schon fündig.
Soweit Andreas Braun zu nachhaltigen Investmentfonds. Und zum Thema Geldanlage an dieser Stelle noch eine Meldung. Eine aktuelle Online-Betrugskampagne soll mit gefälschten Werbevideos arglose Verbraucherinnen und Verbraucher um ihr Geld bringen. Davor warnt der europäische IT-Sicherheitsdienstanbieter ESET. In den Videos werde der Eindruck erweckt, als würden bekannte Persönlichkeiten wie der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp oder TV-Experten der ARD revolutionäre Investmentprodukte mit sagenhaften Gewinnmöglichkeiten bewerben. In den manipulierten Videobildern würden hohe Gewinne bei minimalem Einsatz versprochen und als Grundlage für die Fake-Videos nutzen die Hacker nach den Recherchen von ESET echte Nachrichtenbeiträge.
Deutschlandfunk. Selber Machtipp.
Der Garten ist voller Grün, besonders in diesem Jahr. Manches davon kann man essen, manches sieht gut aus und manches ist unerwünscht. Ob man von Unkraut spricht oder von Beikraut, das ist Ansichtssache. Doch wie wird man es am besten los? Vom richtigen Jäten und Hacken des Unkrauts handelt der Selbermacht-Tipp von Sabine Krüger.
Ich mag das Wort Unkrautmanagement, weil es so wichtig klingt. Ich darf auch nicht so oft Management sagen, sonst verliert das Wort irgendwann Bedeutung. Aber vielleicht hat es das auch schon gesellschaftlich.
Zu schmunzeln gibt es viel im Workshop von Dominik Block. Der Meister im Gartenbau leitet alle 2 Wochen Kurse im Garten der Bildung in Bonn. Ein Projekt der Volkshochschule. Im begrünten Hinterhof wurde ein kleiner Gemeinschaftsgarten angelegt. Diesmal geht es um Bei- bzw. Unkraut.
Ich werde auch im Laufe des heutigen Workshops öfter das Wort Unkraut benutzen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass Unkraut für unerwünschtes Kraut steht. Und in dem Moment, wo ich es da nicht haben will, ist es das halt für mich. Also Un- und Beikraut ist für mich das Gleiche.
Denn beides muss weg, wenn es gepflanztes Obst oder Gemüse bedrängt. Dabei planvoll vorzugehen, ist auch im Garten sinnvoll.
Weil man sich da viel unnötige Arbeit mit ersparen kann, wenn man zur richtigen Zeit die richtige Tätigkeit durchführt.
Jäten steht im Garten in der ganzen Wachstumsperiode an. Am besten bekämpft man das Unkraut, wenn es gerade wieder beginnt zu sprießen. Und zwar mit einer Schuffel. Das ist ein Hackenblatt, das man an einem langen Stiel oberflächlich durch den Boden vor- und zurück bewegt.
Und da seht ihr schon, ich unterschneide quasi hier die Beikräuter.
So, gesehen?
Das liegt jetzt hier oben drauf.
Das Unkraut wird also gekappt und die abgeschnittenen Teile bleiben im Beet liegen.
Und das mache ich nach einem Regen, im besten Falle, wenn danach dann 2 Tage die Sonne scheint. Weil das Unkraut, was jetzt oben drauf liegt, das stirbt dann ab. Wenn es danach gleich wieder regnet, dann verschlemmt der Boden wieder und das Unkraut kann möglicherweise anwachsen.
Bei trockenem Wetter kann man es im Beet lassen. Das nennt man dann Flächenkompostierung. Statt der Schuffel kann man auch eine Pendelhacke nehmen.
Pendelhacke ist ähnlich wie eine Schuffel, nur mit einem Gelenk und kann aber auch vor und zurück bewegt werden. Und gleiches Prinzip unterschneidet das Beikraut.
Dritte Möglichkeit, eine Hacke. Die liegt nicht wie Schuffel und Pendelhacke horizontal auf dem Boden. Mit ihr hackt man senkrecht in den Boden.
Wenn ich hacke, dann hacke ich nicht wie so ein Wilder einen halben Meter tief, weil dadurch hole ich dann Samen von unten nach oben. Und dann kommt Licht dran und dann wächst neues Unkraut. Das heißt, wenn ihr hackt, dann hackt ihr nur ganz oberflächlich im oberen Erdhorizont. Unterschneidet dabei die Beikräuter und lasst dort alles liegen, weil dann kann das direkt vor Ort kompostieren.
Das Schuffeln und Hacken hat neben dem Jäten noch einen weiteren positiven Effekt, erklärt Dominik Block.
Im Boden sind sogenannte Kapillargefäße. Das muss man sich vorstellen wie ganz kleine Tunnelchen. Die bilden sich dadurch, dass die Wassermoleküle nach oben dringen und dann eben hinter sich diese Kapillaren bilden. Und wenn ich jetzt hergehe und hacke, dann zerstöre ich im oberen Erdbereich die Kapillargefäße. Und dann ist es wie so eine Barriere, wo die Wassermoleküle quasi gestoppt werden und sich jetzt erst einen neuen Weg dadurch bahnen müssen. Und dadurch halte ich länger die Feuchtigkeit im Boden.
Und daher kommt der Spruch, einmal hacken, spart dreimal gießen.
Ganz genau.
Da entdeckt Workshop-Teilnehmer Jörn das fiese Wurzelunkraut Hahnenfuß in den Gemüsebeeten.
Wie kriege ich den raus? Der hat ja auch Wurzeln, die zerbrechen.
Dann wäre die beste Methode mit einer Grabegabel eben mit diesen Zinken. Und das hat den positiven Effekt, dass ich halt nicht die Wurzeln zerschneide, sondern relativ unverletzt die Pflanze rausholen kann.
Und wer den Fehler gemacht hat, das Unkraut im Beet so hoch wachsen zu lassen, dass von den Kulturpflanzen kaum noch was zu sehen ist, für den lohnt es nicht, um 3 Möhrchen zu kämpfen.
Und wenn ich jetzt hergehen würde und würde also wirklich da um jede einzelne Möhre oder so dann noch auf den Knien drumherum jäten, dann kann ich das machen, wenn ich wirklich nichts vorhabe sonntagnachmittags. Aber ich sage dann irgendwann auch, okay, das Schiff haben wir verloren. Und dann gehe ich her und mache das komplett nochmal platt. Und sähe einfach neu aus.
In dieser Jahreszeit dann am besten Herbst- und Winterkulturen oder eine Gründüngung. Denn da, wo Gründüngung wächst, wächst kein Unkraut. Und die Wurzeln lockern den Boden für die nächste Saison.
Mit dem Verbrauchertipp von Sabine Krüger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören.